Kirchermoor, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Endlich bist du wieder da.
So ist es.
Du bist echt, du hast ein schönes Leben, ne? Du bist irgendwie ständig unterwegs.
Ich war in einem kalten Kloster, sozusagen in einer Mönchszelle, letzte Woche, und diese Woche war ich im Fraunhofer Campus, der super modern klingt, auch modern ist, aber ein im Grunde Betonbau mit Betonzimmern. Ich fühlte mich dem Kloster sehr ähnlich, nur okay. Die Bibel lag nicht auf dem Tisch.
Ich habe trotzdem jetzt kein Mitleid mit dir.
Ja.
Sollte ich haben?
Naja. Also es waren harte, anstrengende Klausuren, die hinter mir liegen. Umso mehr freue ich mich, hier wieder zu sitzen.
Genau, und wir hatten auch schon heute einen anstrengenden Termin hinter uns. Also es ist natürlich in Anführungszeichen dieses Anstrengende. Wir waren nämlich in der Stadt, in der verbotenen Stadt.
In der schönsten Stadt, der Kleeblattstadt.
Der Kleeblattstadt, genau. Wir hatten ein Gespräch mit Rachid Assouzi und dem Pressesprecher der Spielvereinigung Greuther Fürth. Und das war sehr nett, muss man sagen.
Oder? Das war sehr nett, mit Blick auf den heiligen Rasen des Rohnhofs im Multifunktionsbau, wie auch immer das Ding heißt, Haupttribüne. Und ja, wir haben uns ausgetauscht, war ein sehr lebhafter Austausch. Und für mich als Clubfan ist es ja immer schwierig. Ich habe einen schlechten Einstand gehabt. Mein erster Satz war, dass ja für beide Vereine noch die Relegation drin ist. Das fand Herr Assouzi jetzt, vielleicht nicht ganz so lustig, aber wir haben zueinander gefunden.
Absolut.
Er hat auch gut gekontert, weil er gesagt hat, ja, aber die Fürther können die Relegation aus eigener Kraft vermeiden, und der Club kann gleich auch, was er tut, das nicht ohne fremde Hilfe schaffen.
Das ist vollkommen richtig, und es kam zum späteren Zeitpunkt ja auch noch wirklich die Retourkutsche, in dem dann gesagt wurde, wir sind jederzeit herzlich willkommen, uns beim Spiel umzuschauen, außer beim Derby.
Ja, genau, also es wurde der Abstieg sozusagen schon antizipiert, und ich widerspreche den Freunden aus Fürth gerne, in dem Fall habe ich es nicht getan. Es wäre natürlich kühn gewesen.
Genau, aber wir haben eigentlich hier ganz andere Themen, außer dem Fußball. Damit haben wir uns beide, glaube ich, inzwischen jetzt abgefunden mit dem, was unweigerlich kommen wird. Wir haben mitgebankt, wir haben mitgehofft, aber also jetzt nochmal darauf zu setzen, dass mit zwei Siegen bei gleichzeitigen zwei Niederlagen von Stuttgart das Ganze noch in die Relegation führt. Also ich glaube nicht mehr dran.
Ich persönlich auch nicht. Ich bin ja teilschuldig. Ich war 6-mal im Stadion. 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage ist meine persönliche Bilanz. Ja, ich werde nächstes Jahr notgedrungen häufig in die zweite Liga gehen, um wieder den Aufstieg mit zu ermöglichen.
Ja, ich finde, das ist natürlich sehr verwerflich, dass du im Bewusstsein dessen, dass immer wenn du drin bist, eigentlich zumindest ein Unentschieden rausspringen kann, dass du nicht häufiger hingegangen bist. Bei der Punkte und Tore aus Beute wären wir kurz vor einem, ja, zumindest
Euroleague wäre drin. Absolut drin gewesen,
ja,
genau.
Ja. Aber gut. Auch zweite Liga ist ganz schön.
Dann gibt's Sandhausen. Osnabrück steigt auf.
Genau, Osnabrück, der Kollege Andreas Franke war ja letzte Woche mit mir hier im Podcast, und er freut sich seiner Heimat, und dann hat er auch sozusagen sein persönliches Derby im Max-Morlock-Stadion. Aber wir haben ein ganz anderes, wichtiges Thema, was Bayern bewegt, inzwischen die ganze Republik: Mathe-Abitur.
Ja, ein spannendes Thema. Ich bin ja ehemaliger Mathe-Leistungskurs-Absolvent. Insofern verfolge ich natürlich das Mathe-Abitur mit Interesse.
Angeber.
Mitbekommen habe ich dieses schöne Thema, als unsere Babysitterin, die momentan Abitur schreibt, zu uns kam, und die übliche Frage in diesen Tagen natürlich lautet: Und wie lief's bei dir bisher mit dem Abitur? Und dann hat sie eben so erklärt: Deutsch, ja, das war ganz okay, und hätte ein bisschen mehr Zeit vielleicht gebraucht, aber war okay. Aber Mathe, eine einzige Katastrophe. Und dann hat die eben so geschildert, also für sie persönlich war es wohl keine Katastrophe, aber sie hat schon klar gemacht, ja, und es ist schwierig, und es war das Gesprächsthema hinterher. War das noch angemessen? Und ja, es war im Grunde zeitgleich mit dem Beginn der Online-Petition, die ja sehr viel Zuspruch hatte. Und ja, wenn man die Reaktionen des Kultusministers von Herrn Piazzolo, des Zuständigen zuständigen Minister sich anschaut, wird ja zumindest mal jetzt nachgeschaut, ne? So habe ich das verstanden.
Aber das ist doch also schon sehr seltsam. Also finde ich jetzt, ich bin mathematisch natürlich die völlige Null. Habe damals mein Abitur mit einem Punkt, also es war wirklich so, dass ich halt genau das erreicht habe, was zu erreichen war. Das geht, glaube ich, heute gar nicht mehr. Ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, der konnte sogar Mathematik abwählen. Das hat man dann auch wieder abgeschafft. Das wäre mein Glücksfall gewesen. Bei mir ging es zumindest mit einem Punkt, dass es ausgereicht hat. Aber so grundsätzlich so die Frage, dass man sagt, die Fragen waren zu schwer, das verhagelt mir meinen Notenschnitt und dann dieser starre Blick, dass ich natürlich sage, wenn ich jetzt nur eine 1,3 oder 1,5 Abitur habe, dann kann ich nicht, ich sage es mal, Medizin, naja, Psychologie, was der Teufel was nicht studieren. Also sind wir da auf dem richtigen Weg? Also ich finde es schon etwas befremdlich, dass man jetzt mit Online-Petitionen, ich bin gerne auf der Seite der Schüler, definitiv, aber dass man jetzt mit Online-Petitionen und auch einen Kultusminister, der zumindest drüber nachdenkt, wie man das vielleicht nochmal verändern kann, dass man ein Thema jetzt dann so angeht. Also
das ist sehr ungewöhnlich und lässt bei mir ja, ich kenne ja diese Abiturprüfungen nicht und würde ich sie denn kennen, ich könnte nur sagen, das sind für mich böhmische Dörfer. Ich würde heute mit Pauken und Trompeten bei jeder Abiturprüfung durchfallen, aber es könnte ja tatsächlich sein, dass sich diejenigen, die Prüfungen entwickelt haben, vielleicht so ein bisschen vergriffen haben und das Niveau tatsächlich zu hoch war. Ich habe eine Stimme gehört, die bei uns in der Berichterstattung auch anklang, eine Lehrerin aus der Schulleitung eines Nürnberger Gymnasiums, die Barbara Sü, die zufälligerweise mit mir auch auf die Schule, aufs Pirkheimer Gymnasium ging und der Meinung ich schon sehr schätze, das ist eine sehr verantwortungsbewusste, führende Lehrkraft, führend eben, weil sie aus einer Schulleitung ist, eines Gymnasiums und ja, die hat jetzt nicht gesagt, dass das alles Mist war, aber die hat schon auch ein bisschen Verständnis geäußert, dass man sowas sich nochmal angucken können sollte und das finde ich ja schon mal ganz gut.
Ja, das ist sicherlich ganz gut, aber das ist wahrscheinlich ihr Großstädter, die sind ein bisschen Jammerlappen, ne? Der Direktor des Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasiums in Bad Windsheim, da habe ich ganz andere Töne bei uns in der Lokalzeitung lesen können. Da sagt man, es ist ja so, dass die Fachschaft, also es ist eine Auswahl der Fragen. Ja, ja. Das heißt, die Fachschaft oder die Fachschaftslehrer, die setzen sich ja dann zusammen und wählen die Fragen aus. Das heißt, die gucken ja auch, was habe ich meinen Schülern, so vermute ich mal, die gucken drauf, was habe ich meinen Schülern in den letzten, im letzten Jahr beigebracht, wo stehen die ungefähr, was kann ich denen sozusagen auch zumuten. Und da hat man gesagt, also war man in der Fachschaft sich auch einig, dass diese Fragen jetzt völlig normal in Anführungsstrichen. Natürlich, das ist bestimmt für den einen oder anderen knackig, keine Frage, aber aus der Fachschaft raus war man nicht der Ansicht, dass das jetzt ungewöhnlich hohe Anforderungen
gewesen wäre. Ja, wobei ja, also ein Problem scheint ja darin zu liegen, nochmals, ich kenne die Fragen nicht und wenn ich sie kennen würde, würde es mir auch kein profunderes Urteil ermöglichen. Es scheint ja so gewesen zu sein, dass in den Fragen quasi auch unnötige Dinge drin standen, die dann den einen oder anderen Schüler vielleicht auch auf die falsche Fährte geführt haben könnten. Und wenn dem so ist, sind es natürlich kritikwürdige Punkte. Grundsätzlich ist das Abi jetzt mal geschrieben. Das wird da sicherlich kein zweites Mal geschrieben. Das wird da keiner der Schüler wollen. Es geht ja jetzt um die Frage, wie wird es denn bewertet? Ne? Und keine Ahnung, das wäre jetzt einzig Denkbare, dass jetzt dann rauskommt. Naja, es waren andere Maßstäbe angesetzt und was weiß ich, dem bayerischen Abiturienten wird ein Zehntel oder zwei Zehntel oder drei Zehntel einer Note quasi erlassen. Aber ob das wirklich passiert ist, wäre, glaube ich, ein einzigartiger Vorgang. Kann mich nicht erinnern, dass es sowas mal gab. Weiß ich nicht.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ja. Aber man kann ja, glaube ich, wirklich erstmal in Ruhe jetzt noch abwarten, wie denn jetzt wirklich die Ergebnisse sind. Ja. Vielleicht kommt ja am Ende raus, dass es wirklich Schall und Rauch ist, das Ganze eine Aufregung.
Also ich muss eins dazu sagen, als wir beide Abitur geschrieben haben, gab es ja auch schon Aufreger über die ein oder andere Prüfung, zu schwer, zu heftig. Der große Unterschied ist, es gab damals keine Online-Petition. Insofern ist das Ganze dann, bei mir war das zumindest so, ich hatte vier Abiturprüfungen, die beiden Leistungskurse, einen Grundkurs schriftlich und ein sogenanntes Kolloquium. Genau. Ob das heute noch so ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Einer meiner Jungs hat vor zwei Jahren Abitur gemacht, aber ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Aber bei mir waren es vier Prüfungen und ich habe mir nach jeder Prüfung, nachdem die etwas entzerrt waren, am Abend erstmal, Jugendliche hört weg, ein, zwei alkoholische Kaltgetränke gegönnt und da war dann der erste Zaun auch wieder schnell verraucht und am nächsten Tag war dann der Fokus ja schon wieder auf der nächsten Prüfung.
Definitiv, ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich habe sogar meine Biologie-Leistungskursprüfung vorzeitig verlassen, weil ich definitiv falsch gelernt habe. Ich war fertig, ja, einerseits mit den Nerven, aber auch mit meinem Wissen relativ schnell fertig.
Das waren die ich mir bewundert habe, die früher rausgingen aus der Abitur.
War wirklich nur bei der Prüfung, weil einfach ganz klar war, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Also Mut zur Lücke war damals mein Motto, zumindest in Biologie. Und das ist voll in die Hose gegangen und ich glaube, ich war nach einer halben Stunde draußen zum Entsetzen auch meines Leistungskurslehrers, weil wir haben uns eigentlich wirklich gut verstanden und ich war jetzt definitiv nicht der schlechteste Schüler, aber habe halt da echt völlig daneben gelangt und hatte dann irgendwie 2-3 Pünktchen, die ich aus diesem...
Aber es hat dir gereicht, um die Abiturhürde zu nehmen?
Ja, ja und mit Blick aufs Studium, das Schlimme oder das Schöne ist, dass für das Germanistikstudium mein schlechter Notendurchschnitt mit, keine Ahnung, 2,7 oder so.
Ich habe 2,6.
Boah, Strebe.
Deswegen ist aus mir was geworden.
Ja, genau. Ja, deswegen bist du Chefredakteur und ich muss mich mit den Onlinern rumschlagen.
Ich wollte immer 2,5 haben. Das war mein einziges Ziel, was ich hatte und glatt vergeigt.
Aber beim Studium zum Beispiel, das habe ich mit 1,3 abgeschlossen. Also um auch mal ein bisschen anzugeben. Ne? Will heißen, wenn man dann das Richtige gefunden hat sozusagen, da war auch nicht alles eitel Sonnenschein. Also Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch waren jetzt nicht so meine Favorites. Aber insgesamt war das eine Geschichte, die hat einem Freude bereitet, hat man ein Stück weit gerne dafür gelernt und hat dann auch wirklich geguckt, dass man gute Noten hinbekommt. Und ich glaube, das Problem, was du zum Teil halt wirklich heute hast, du hast die Kinder, ich hab's ja nicht, ich rede mich sozusagen, als pure Laie rede ich darüber. Man guckt ja dann drauf, dass die Kinder möglichst den Studienplatz bekommen, den man sich für sie wünscht. Und da ist der Numerus Clausus, das alte Thema, wird man ein guter Mediziner, weil man ein 1,0
Abitur hat? Ja, mit Sicherheit nicht. Also die Regelung ist ja ohnehin fragwürdig. Also das insofern finde ich's, da hast du schon recht, nicht so schlimm. Es wird dieses Abitur uns auch in wenigen Wochen nicht mehr bewegen, dann ist es nämlich vorbei. Und die jungen Menschen kriegen die Abiturzeugnisse und machen einen dicken Strich unter die Schulzeit.
Absolut. Aber einen Satz möchte ich noch dranhängen, weil das fand ich dann auch ganz interessant. Die Kollegin Gudrun Bayer, die unter anderem bei ein paar Klasseprojekten jetzt wieder in der Schule war, machen ja ganz viele Kollegen von uns und war ja auch dieser bayerische Schülermedien.
Da war ich auch dabei.
Ich auch. Also zu Fake News hauptsächlich war ja unser Schwerpunkt. Ganz spannend fand ich. Also wirklich war eine
Wo warst du?
Wirtschaftsschule in Bad Windsheim mit Abschlussklassen und mit den Achtklässlern. Auch spannend so zu hören und zu sehen, wie die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen sich da durch das Netz bewegen und wie unkritisch zum Teil, klar. Aber sehr aufmerksam, waren interessante 1,5 Stunden. Aber ich würde bloß den Satz noch fertig sagen, dann können wir uns vielleicht noch ein bisschen darüber unterhalten. Gudrun Bayer hat geschrieben, sie war jetzt in ein paar Realschulen, Wirtschaftsschulen und die Schüler haben gesagt, denk mal bitte auch mal an uns. Ihr schreibt immer über diese Abiturienten und dass es bei denen um ihre Zukunft geht, um ihr Leben. Bei uns ist das ganz genauso, aber wir fallen, also bei euch, also Zeitung online, fallen wir ein bisschen immer durchs Raster. Alle gucken auf die Abiturienten. Aber auch bei ihnen ist es ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Die schreiben jetzt erst im Juni, glaube ich, ihre Prüfungen. Aber ist natürlich mindestens genauso bedeutend, wie die dort abschneiden.
Absolut. Und die haben auch recht mit ihrer Kritik. Wir sind als Medium mit all unseren Ausgabekanälen schon fixiert tendenziell auf die Abiturienten und haben jetzt die Sorgen und Nöte der Mittelschüler und die der Realschüler leider, muss man selbstkritisch sagen, bestimmt nicht in demselben Ausmaß auf dem Schirm. Was halt immer dran liegt, das ist ein bisschen, das ist keine Entschuldigung, aber es ist dooferweise so, dass sozusagen die eigene Umwelt bei uns, die setzt sich im Grunde aus Abiturienten zusammen, die berichten aus dem Umfeld und wir kriegen es einfach dann auch nicht mit. Also insofern, liebe Realschülerinnen und Realschüler, meldet euch bei uns, wenn eure Prüfungen zu schwer sind. Wir machen was draus.
Und ich kann auch schon verkünden, wir haben es auf dem Schirm, wurde schon in unserem Newsroom besprochen und ist auch auf der Liste der jeweiligen Deskchefs schon sehr notiert gut für Juni. Und das finde ich dann immer ganz gut, dass man hier im Haus dann auch relativ schnell reagiert und die Kollegen da wirklich Verständnis dafür haben. Und das ist auch so ein Aha-Effekt, wo man sagt, Mensch, stimmt. Wie du gerade sagst, Mensch, stimmt, denken wir zu selten dran. Aber wir schreiben es uns jetzt auf die Liste und im Juni wird es auf jeden Fall eine Berichterstattung auch über die Abschlussprüfungen in den realen Mittelschulen und Wirtschaftsschulen geben. So, aber jetzt nochmal zurück zu den Fake News. Wo warst du denn?
Ich war in der Wilhelm-Löhe-Schule, erstmals in meinem Leben eine besondere Schule. Eine Schule, die zumindest von der evangelischen Kirche unterstützt wird, getragen, ich glaube von der Diakonie, ohne Gewehr jetzt. Aber es ist keine Bekenntnisschule, es sind dort auch Kinder anderer Glaubensbekenntnisse da, aber eine, wo man immer noch ein Aufnahmegespräch führt, wo man auch Schulgeld zahlt, wenn auch bescheiden, aber es muss dort was bezahlt werden. Ich fand es spannend, ich hatte 4 8. Klassen, die in einer Aula, auch wieder nur Gymnasiasten leider, sich versammelt haben, also so rund 100 Schülerinnen und Schüler, und die sehr interessiert waren, die gut vorbereitet waren, weil die wirklich vorher das Thema Medien nochmal auf die Tagesordnung in den Stundenplan gehievt hatten. Und mir haben die Fragen imponiert. Ich habe eben so über die Fake News Lage und Perspektive aus unserer Sicht berichtet. Und bei den Fragen blieb mir eine haften, die in Abwandlungen mehrfach gestellt wurde. Warum passiert denn jemand, der Fake News verbreitet, nichts? Warum muss der nicht ins Gefängnis? Selbst soweit kam es, und das fand ich sehr spannend. Also man darf ja tatsächlich ungestraft lügen. Man kann sogar US-Präsident sein und darf mehrfach am Tag ungestraft lügen, kann das einem Millionenpublikum via Tweets servieren. Und damit wollten sich die Schüler nicht so ohne weiteres abfinden. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und also wenn man es umdreht und sozusagen weiterdenkt, würde es ja bedeuten, ein Auftrag an die Politik für die Verbreiter von Fake News, sich einen Strafenkatalog einfallen zu lassen. Vielleicht ein Punktesystem wie beim Autofahren. Am Ende droht dann der Führerscheinentzug, was auch immer das dann bedeutet, nach 10 Fake News.
Die Frage ist nur, sind Fake News immer so klar herauszufiltern? Es gibt bestimmt welche, wo man sagen kann, ganz klar, erfunden, gelogen, aber das noch viel gefährlichere finde ich, und da fand ich, du kannst nur versuchen, auch Kinder und Jugendliche und uns selbst dafür zu sensibilisieren, das sind ja so Halbwahrheiten, so Dinge in einem anderen Kontext darstellen, Dinge so zu verdrehen, dass der Kern eigentlich schon noch stimmt, aber es ganz anders von den Leuten wahrgenommen wird. Und das passiert mit Bildern sehr schnell, also indem ich dann Kleinigkeiten zum Teil verändere, aber natürlich auch mit Worten. Und ich glaube gerade auch Donald Trump, da gibt es ja klare Lügen, aber es gibt auch immer wieder Dinge, wo es, wie soll man es nennen, manchmal könnte man sagen, das ist Volkes Stimme, die dann aus ihm spricht. Also
ist ein großer Graubereich, da hast du recht. Die Lüge ist nicht immer als solche auszumachen, und es ist ja oft so, wenn wir kritisiert werden als Medium, dann bezichtigt man uns relativ selten der Lüge, sondern man bezichtigt uns teilweise ja auch zu Recht, meistens glücklicherweise zu Unrecht, dass wir sozusagen über eine bestimmte Haltung Dinge transportieren, die man durchaus auch anders sehen kann. Also,
genau, so einseitige Berichterstattung.
Und Donald Trump, wie du sagst, Volkes Stimme, der berühmte Arbeiter in der Autofabrik, wenn es es denn noch gibt, in einem der Rust Belt Staaten, der gibt den sehr wahrscheinlich recht.
Genau, zahlt jetzt für den Kühlschrank das Doppelte und die Waschmaschine, weil oder zumindest deutlich mehr, weil ja der Zoll jetzt drauf ist und trotzdem die meisten Geräte aus China kommen. Egal, kleiner Seitenhieb, aber wir erleben das selber bei uns, also ganz aktuell, CO2-Steuer, Klimaschutz, Klimawandel, haben wir im Moment ja auch im Online-Bereich wieder relativ viele Artikel, weil es ja auch in den Medien, also nicht in den Medien, aber viele Sendungen, viele Politiker beschäftigen sich damit. In der EU ist es ein Riesenthema. Und ich finde es sehr überraschend, dass bei uns auch bei den Kommentatoren, also die User, die sich einloggen, also das sind jetzt nicht irgendwie bloß auf Facebook, die da irgendwas von sich geben können in der Anonymität, sondern die einen Login haben, da wird eine muntere Debatte darüber geführt, ob es diesen Klimawandel überhaupt gibt. Und es geht wirklich, also diese Klimawandelleugner im Sinne dessen, mit früheren Eiszeiten, mit es gab immer diese Kältephasen, wo bis hin zu, dass CO2 überhaupt keinen Einfluss auf unser Klima hat. Und
na gut, aber das ist
wie sollen wir, da frage ich mich manchmal aus, solche Kommentare freizuschalten, ist das noch in Ordnung? Oder
bei solchen Kommentaren, das wäre ja in der Tat eine Überlegung, müsste man ja immer, das kann man ja mit einem Standardsatz tun, hier werden Unwahrheiten verbreitet, wir distanzieren uns davon ausdrücklich, lassen auf unseren Kommentarkanälen aber den Diskurs zu. Liebe Grüße, die Redaktion, wie auch immer. Also ich finde es schon schwierig, dadurch, dass man es stehen lässt, dadurch, dass ja sich dann in Filterblasen und dann später in Echokammern solche Menschen selbst ein Forum geben, sich bestätigen lassen durch andere, die Ähnliches glauben. Ganz, ganz problematisch. Ich finde, ich weiß, das ist unpopulär und werde dafür auch bestimmt wieder gescholten. Ist ein bisschen wie bei der Impfpflicht.
Nächstes großes Thema im Moment.
Gibt keinen vernünftigen Grund, dass man sich nicht die Kinder, nicht gegen Masern impfen lässt. Keinen vernünftigen, sage ich jetzt. Ich will nicht sagen, dass Impfgegner auch Argumente haben, aber es wird in der Diskussion die Vernunft, die Unvernunft, es wird alles vermengt, vermischt und es kommen letztlich dann Haltungen raus und das auf beiden Seiten wohlgemerkt. Und das finde ich schade. Also wenn man es ganz nüchtern naturwissenschaftlich betrachtet, macht es einen Sinn. Punkt. Sehen aber viele schon anders. Ne?
Ja, ich glaube, du machst es so ein bisschen zu leicht, weil da durchaus Menschen dabei sind, die sehr tief in der Materie drinstecken, die sehr gut argumentieren, die dich zuballern mit Links, mit Studien, mit und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du dann diesen Standardsatz, wenn du damit reagierst, dann kriegst du sofort um die Ohren gehauen, ihr reagiert überhaupt nicht auf meine Argumente. Also ihr antwortet mir nur pauschal, dass das nicht stimmt, was ich schreibe, aber jetzt geht doch mal auf alles ein, was ich euch da aufgelistet habe. Gerade bei den Impfgegnern, auch im Moment eine Riesendebatte bei uns in den Foren oder unter den Artikeln. Da kommen dann Zahlen, wo du sagst, boah, da müsste ich mich jetzt wirklich richtig einarbeiten. Ich muss Studien auslesen. Dann geht es natürlich ja darum, sind diese 0,02% im Vergleich zu. Also das sind so Diskussionen. Ich würde dir in allem, was du gesagt hast, vollkommen recht geben. Aber es ist leider nicht so ganz einfach, zu den Menschen zu sagen oder das damit abzutun, wenn man sagt, Leute, da gibt's einfach jetzt wissenschaftliche Standards, an die halten wir uns, die glauben wir und das, was ihr da verbreitet, stimmt einfach nicht. Damit kommen wir im Moment noch nicht allzu weit, glaube ich zumindest.
Du hast recht, insofern lass uns das Fass hier wieder zumachen, bevor wir in den Strudel der Impfgegner und Befürworter gezogen werden.
Genau, wir reden vielleicht, aber auch das ist ein Riesendiskussionsthema, aber ich hätte jetzt fast gesagt, lass uns über was Positives reden, die bayerische Staatsregierung.
Jetzt bin ich gespannt.
Kurze Atempause, die bayerische Staatsregierung hat ja zugesichert, dass Nürnberg 21 Millionen, wenn ich die Summe richtig im Kopf habe, für die Sanierung der Zeppelin-Tribüne und die Umgestaltung des Geländes bekommt. Die Bundesregierung hat ja schon anklingen lassen, dass man ungefähr die Hälfte der 82 Millionen, glaube ich, stehen im Raum, dass die vom Bund kommen könnten.
Genau. Bund zahlt quasi 42, Land 21, Stadt 21. Das ist die Finanzierung, genau. Die steht jetzt.
Und jetzt sagen unsere Kommentatoren, das Geld hätten wir ja natürlich viel, viel besser anlegen können.
Ja, und da muss man ja tatsächlich die Frage stellen, ist es so? Ich finde die Frage sehr legitim. Wir diskutieren da auch drüber, dauert leider noch ein bisschen. Am 9. Oktober gibt es ein NN-Forum, am 8. Oktober, wo wir diese Frage aufwerfen. Es ist mindestens nötig, es immer wieder zu begründen, warum 82 Millionen in ein paar Steine fließen sollen, die nicht mehr und nicht weniger, ich zitiere den Oberbürgermeister dieser Stadt, trittfest gehalten werden sollen. Also es geht um keine Verschönerung, logisch, Nazi-Bauten will keiner verschönern, es geht um keine besonderen Funktionen im Inneren, also Einbau einer weiteren Doku-zentrumsähnlichen Einrichtung in die Zeppelin-Tribüne etc. Nein, darum geht es nicht. Es geht um den Erhalt, um für weitere Generationen das Betreten wieder möglich zu machen. Heute sind Teile der Zeppelin-Tribüne der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und wenn man ein paar Jahre wartet, würde das Gebäude tatsächlich in sich zusammenfallen. Es ist einfach feucht innen, so feucht, dass irgendwann nicht nur der Putz bröckeln würde, sondern die Mauern einstürzen. Von wegen tausendjähriges Reich. Genau. Das ist sozusagen die Pointe der Geschichte, die hinter dem Ganzen steckt. Und Nürnberg hat sich entschieden, diesen Weg sehr konsequent zu gehen. Ich finde es spannend. Ich bin am Donnerstag Abend bei einer Podiumsdiskussion Moderator, wo es um die Zukunft des Saal 600 in Nürnberg geht. Auch ein Relikt, in dem Weltgeschichte 1 geschrieben wurde. Was das Reichsparteitagsgelände anbelangt, finde ich es immer wieder erklärungsbedürftig. Und ganz ehrlich, mich lässt diese Summe 82 Millionen Euro, da ist ein bisschen pädagogisches Angebot, ein bisschen Bildungsangebot erwähnt. Dabei, wissen. Aber Sinn, wenn man die Summe nüchtern betrachtet und ehrlich zu sich selbst ist, das würde es einen kleinen Teil machen, lass es 3 oder 4 Millionen sein, die kann man dann vielleicht abziehen. Das Gros, also weit über 70 Millionen Euro, fließen in den Erhalt von Nazi-Bauten, teilweise durch Zwangsarbeiter errichtet, auf denen, über die wir künftig Geschichte vermitteln wollen. Ich bin Historiker, ich bin der Letzte, der was gegen Geschichtsvermittlung hat. Ich finde auch, dass der Nürnberger Weg, was die Erinnerungskultur anbelangt, wirklich ein vorbildlicher ist. Ich finde aber auch immer wieder aufs Neue erklären, erklären, erklären. Und genau in dem Stadium befinden wir uns jetzt. Jetzt muss sozusagen geliefert werden. Es muss allen Menschen erklärt werden, warum es lohnt, in dieses nationale Erbe, das handelt sich aus meiner Sicht bei der Zeppelin-Tribüne und beim Zeppelin-Feld, Geld zu investieren. Und da, glaube ich, kann noch ein Ticken mehr passieren.
Aber ich entnehme deinen Worten, dass du es für durchaus richtig findest, die über 80 Millionen in dieses in diese Objekte zu stecken. Also am Anfang hast du dich jetzt ein bisschen distanzierter angehört, also dass man sich die Frage stellen muss, ja, aber es hat sich jetzt so ein bisschen für mich erst angehört, habe ich gedacht, wo will er denn jetzt gerade hin? Willst du jetzt sagen, Mensch, das einfach verfallen zu lassen, wäre vielleicht der klügere Weg?
Nee, also ich bin kein Verfechter. Hin und her gerissen? Ich bin wirklich kein Verfechter dieser Ruinentheorie, die gibt es in Abwandlungen, also Zaun rumbauen, verfallen lassen, Gras drüber wachsen lassen, buchstäblich. Wäre schön, wenn es funktionieren würde, daran glaube ich nicht. Ja, ich bin für den Erhalt, aber ich sage ganz ehrlich, ich war schon mal euphorischer, nicht was die inhaltliche Argumentation anbelangt. Da stehe ich nach wie vor auch hinter diesen Leitlinien der Stadt Nürnberg. Ich glaube, man muss es wirklich nochmal deutlicher kommunizieren, deutlicher erklären. Da ist die Stadt stets bemüht, in einem wirklich positiven Sinne stets bemüht, aber reicht offenbar nicht. Wenn ich mir die Kommentatoren anschaue, die Leserbriefe, die es zu dem Thema gibt, die Mails, die auch ich persönlich dazu bekomme. Ich kommentiere das Thema auch immer wieder in der Zeitung. Da ist der Ton und die Menge der Kritiker, die hat zugenommen. Und es sind beileibe keine Rechtsextremen, keine irgendwie sonst der Gesellschaft fernstehenden Menschen. Viele Menschen fragen sich, ist es noch richtig im Jahr 2019 in einem 10-Jahres-Plan, so lange wird es dauern, bis das Projekt abgeschlossen sein kann, so viel Geld dorthin zu investieren oder könnte man, das ist dann ja immer die berühmte Gegenfrage, mit weit über 80 Millionen Euro nicht auch ganz anders denken und auch Vergangenheit anders aufarbeiten. Und die finde ich berechtigt. Warum ich es richtig finde, das in einem Satz erklärt, die Zeitzeugen sterben aus, die meisten sind leider schon gestorben, die den Holocaust miterlebt haben, die von den Gräueltaten der Nazischergen berichten könnten. Insofern müssen es die Steine richten, die Steine selber können nicht sprechen. Wir haben sie in Nürnberg aber in stattlicher Anzahl und durch Einrichtungen wie das Doku-Zentrum, letzten Endes auch durchs Memorium Nürnberger Prozesse, sind wir als Stadt hier prädestiniert, pars pro toto, für die nationale Geschichte Deutschlands, für die dunkelsten Jahre, die 12 Jahre der NS-Herrschaft zu stehen. Und deswegen ist es richtig, aber es ist kein Selbstzweck, keine selbsterklärende Sache, sie muss ganz entschieden erklärt werden.
Das würde aber auch bedeuten, dass man eigentlich dafür eintreten muss, dass es dass die museumspädagogische Begleitung einen deutlich höheren Stellenwert bekommen müsste als den er jetzt hat.
Genau.
Weil, so wie du das auch angesprochen hast, also wenn es um Trittsicherheit oder Trittfestigkeit geht, das kann es ja dann nicht alleine sein, sondern wenn ich dieses Gelände vor mir habe und auch diesen Wahn letztendlich wirklich darstellen kann an den Größenordnungen, in die man da damals gedacht hat, dann muss man das dort ja auch ordentlich zum Ausdruck bringen. Also die ganz enge Verbindung zwischen Doku-Zentrum und dem Zeppelin-Feld, Zeppelin-Tribüne, dann muss das ja zumindest von unserer Seite her vielleicht nochmal auch argumentativ stärker in die Runde geworfen werden.
Absolut, also ich finde die personelle Ausstattung beispielsweise des Doku-Zentrums beschämend, was die wissenschaftlichen Mitarbeiter anbelangt. Das ist zu wenig, wenn man die Ernsthaftigkeit des Themas sich anschaut. Da hat die Stadt aus meiner Sicht ihre Hausaufgaben insofern nicht gut erledigt, als man da ohne Wenn und Aber sagen müsste, hier muss mehr wissenschaftliches Personal rein. Das ist uns wichtig, es ist der Stadt Nürnberg wichtig, aber gerade in dem Bereich ist es für mich wirklich beschämend, mit wie wenig Fachkräften dieses Doku-Zentrum arbeiten muss. Ja, da gibt es noch mehr zu tun, weil ich genauso wie du das sehe, nur wenn es Kenner gibt, die gut erklären können, die gut vermitteln können, können diese Steine zum Sprechen gebracht werden. Es gibt in Nürnberg viele pädagogische Angebote, die wirklich dann sehr, sehr gut laufen. Es gibt eine hohe Dichte an sehr guten Lernangeboten auf dem Reichsparteitagsgelände, aber ich bin gespannt, Doku-Zentrum wird ja umgebaut, es wird erweitert, auch das hat aus meiner Sicht viel zu lang gedauert, die Ausstellung muss aktualisiert werden. Hoffentlich bekommen die dort arbeitenden Menschen die nötige Unterstützung.
Eigentlich wiederum ein perfektes Schlusswort zu einem ernsten Thema. Ja, in diesem Sinne können wir unseren Zuhörern nur noch eine schöne Restwoche wünschen.
Den Abiturienten gute Nerven bei den noch ausstehenden Prüfungen.
Den Real- und Wirtschaftsschülern sowie den Mittelschülern gute Wochen des Lernens, damit sie ohne große Aufregung in die Prüfung gehen können. Wobei ein bisschen aufgeregt muss man immer sein.
Und uns Clubfans ein mittleres Wunder.
Das mittlere Wunder nehmen wir gerne in Anspruch. Kloppo hat bewiesen, dass es geht. Fußballwunder gibt es. International, aber natürlich auch national. Und
wenn der Club Gladbach schlägt, was ja beileibe nicht auszuschließen ist, und gleichzeitig Stuttgart verliert, dann.
Was machst du dann?
Finale, auf nach Freiburg.
Auf nach Freiburg. Ich war beim Hinspiel, also beim Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Freiburg. Es war unterirdisch. Da habe ich den Glauben an den Fußball ein Stück weit verloren. Jetzt war Freiburg schon so schlecht, aber...
Ich war mal im Stadion gegen Freiburg, das war ein letzter Spieltag, den will ich gar nicht vertiefen hier.
Ich glaube, da haben sie nach 15 Minuten 3-0 hinten gelegen, war das das Spiel? Ganz, also, ja, geil. Also, ganz alles wird gut. Oder alles wird vielleicht sogar gut.
So ist es. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.